You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten in den tagesaktuellen Magazinen von Radio Korax, Pi Radio und all den anderen Radios. Zum 6. April wollen wir blicken auf den AfD-Bundesparteitag in Köln, der am Wochenende vom 22. und 23. April stattfindet und das nicht ohne Proteste, die angekündigt sind. Außerdem beschäftigen wir uns mit lokalen hallischen Verbindungen zwischen der CDU, dem Stadtrat und der identitären Bewegung. Und wir wollen auch nochmal blicken auf den Familiennachzug zu unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, denn die Leitlinien des Auswärtigen Amtes, die machen den Familiennachzug mit Geschwistern faktisch unmöglich. So hat es Pro Asyl bekannt gegeben und genau damit wollen wir uns jetzt hier in den folgenden Minuten in den Antifa-Nachrichten beschäftigen. Hört gut zu und man mag es kaum so sagen, aber viel Spaß dabei.
Über 50.000 unbegleitete minderjährige Geflüchtete leben in Deutschland. Davon kann man ausgehen. Zumindest waren es im September des letzten Jahres 51.000 registrierte junge Menschen, laut Zahlen der Bundesregierung selbst. Und diese unbegleiteten jungen Menschen sind ohne Eltern oder im Vormund hier in Deutschland angekommen und stehen somit unter besonderem Schutz, so heißt es. Das, was diese jungen Menschen natürlich vor allem auch wollen, ist, dass ihre Familienangehörigen zu ihnen kommen können. Minderjährige, die nur subsidiären Schutz zunächst, also nur befristet auf ein Jahr erhalten und das dann auf weitere 2 Jahre verlängern können, diese Minderjährigen, die diesen Schutz erhalten, die haben im Regelfall keinen Anspruch auf Familiennachzug. Grund dafür ist eine Sonderregelung im Aufenthaltsgesetz, die bis zum März 2018 gilt. Und dieser Regelung zufolge ist der Familiennachzug für Asylsuchende mit subsidiärem Schutz also ausgesetzt bis zu diesem März des nächsten Jahres. Mit anerkanntem Asylstatus haben es unbegleitete Minderjährige aber auch nicht leicht, ihre Familien nachzuholen. Eigentlich ist es sogar relativ unwahrscheinlich. Aktuell klagt das Pro Asyl an, gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat Niedersachsen. Im letzten Monat hat es nämlich zu dem Thema 2 Beschlüsse gegeben, auch die Lage für unbegleitete minderjährige Geflüchtete noch komplizierter machen als ohnehin schon. Beispielsweise gab es am 20. März einen Runderlass des Auswärtigen Amtes. Und dieser Erlass, der konkretisiert nur noch bisherige bürokratische Hürden über den Familiennachzug zu unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Und ja, mit diesem Runderlass werden Probleme ausformuliert, die aber eben schon längst angewendet werden eigentlich. Bürokratischer Spielraum wird hier also einfach nur noch ausgeräumt durch diesen Runderlass. Die bürokratischen Probleme, die für die jungen Menschen auftreten, haben auch viel mit dem Alter zu tun. Das heißt, die jungen Geflüchteten dürfen eben während der Antragszeit, während sie einen Antrag auf den Familiennachzug stellen und dieses bürokratische Gezetere über sich ergehen lassen, währenddessen dürfen sie das 18. Lebensjahr nicht überschreiten. Denn dann setzt auch dieser Anspruch aus, dieser juristische Anspruch auf Familiennachzug zu unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Und das kann dann schon natürlich mal passieren, dass eben das 18. Lebensjahr da einfach mal so überschritten wird, eben dadurch, dass zum Beispiel Anträge einfach verschleppt werden und so weiter. Und vor allem sind auch noch weitere Bedingungen auch erforderlich für einen solchen Antrag, dass ich den überhaupt vollständig einreichen kann. Diese Bedingungen machen es eben schwer, dass so eine Frist wie das 18. Lebensjahr überhaupt einzuhalten ist. Karim Al-Wasiti vom Flüchtlingsrat Niedersachsen, der erklärt das im Folgenden und schildert auch die Probleme, mit denen die minderjährigen Geflüchteten konfrontiert sind.
Eltern, wenn sie hier kommen, haben sie auch weitere minderjährige Geschwister also mit sich. Und die neue Praxis sind, dass Auswärtiges Amt seit Mitte letztes Jahr bis jetzt, dass die Eltern einen Rechtsanspruch einlösen können, aber ihre Anträge werden, sage ich mal so, entsprechend bewilligt, aber nur die Eltern, nicht die minderjährige Geschwister. Und deshalb stehen die Eltern vor Wahl, vor wem sollen sie entscheiden. Ja? Entweder reisen sie allein und lassen sie ihre Kinder dort in Kriegssituationen bei Verwandten in Flüchtlingslager oder verzichten sie auf ihren Anspruch. Das sind die Problematik, die wir seit letztes Jahr, Mitte letztes Jahr haben und dokumentieren wir. Ja? dieser Ermessungsspielraum wird seit Mitte letztes Jahr im negativen Sinne umgesetzt, ja, indem man sagte, da sieht man keine außergewöhnliche Härte, die außergewöhnlich bei minderjährigen Geschwister. Also die Auslegung, die außergewöhnliche Härte in solchen Fällen, ist es außerordentlich restriktiv. Und wenn überhaupt, ja, das umgesetzt wird, dann verlangt man von derjenigen Person, die hier anerkannt ist, dass er auch Lebensunterhalt sichert vor seinen Geschwister, dass er einen Wohnraum nachweisen muss, damit diese zustande kommt. So, die Frage, die stellt sich ein Kind oder ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, der hier anerkannt ist, der in Jugendhilfe lebt, ja, wie kann er das nachweisen?
Das ist tatsächlich nahezu unmöglich. Also Wohnraum nachzuweisen für eine Familie, auch ein Auskommen nachzuweisen, wenn man in Deutschland Asyl sucht und minderjährig ist. Als Heranwachsender muss man unter Umständen dann auch noch zur Schule gehen und die Bildungschancen, die sind ja dann auch nicht unerheblich, wenn man so jung ist. Diese Anforderungen sind tatsächlich unwahrscheinlich zu bewältigen, die Bundesregierung da stellt. Hinzu zu diesen Hindernissen für einen Familiennachzug zu minderjährigen Geflüchteten kommt, dass bei all diesen Schwierigkeiten sich CDU und SPD immer noch mit Scheinlösungen zu dem Thema brüsten. Vor einer Woche hat es nämlich in Koalitionsverhandlungen einen Beschluss gegeben und in dem heißt es, dass beim Familiennachzug zum minderjährigen Asylsuchenden ein Gesetz greifen kann, das im Aufenthaltsgesetz verankert ist, Paragraph 22. Die Rede ist da von einer Härtefallklausel, die in Einzelfällen unter besondere Berücksichtigung der Kinderrechtskonvention genutzt werden kann. Pro Asyl kritisiert diesen Beschluss zwischen SPD und CDU in den Koalitionsvereinbarungen, kritisiert diesen Beschluss als Augenwischerei und meint, die Lösungen über Härtefälle hätten auch in der Vergangenheit nicht funktioniert. Karim Al-Wasiti kritisiert ebenfalls die aktuellen Beschlüsse, also den Beschluss aus den Koalitionsverhandlungen, aber auch den Runderlass des Auswärtigen Amtes.
Also wir haben auch lange auf so einen Erlass gewartet, damit das Auswärtige Amt und möglicherweise die Bundesregierung uns einen Weg zeigt, wie man auch solche Fälle lösen kann. Aber dieser Erlass kommt und konkretisiert die Problemfelder. Ja, statt eine humanitäre Lösung anbieten aufgrund dieser Gesetzlücke, kommt und gestaltet das ganze Verfahren aus restriktiv. Also die Bundesregierung sagt in dieser Koalition, dass die Familiennachzug ja, zu unbegleiteten Minderjährigen, wenn sie ja, nach subsidiärer Schutz ja, anerkannt sind und deshalb steht auch eine Sperre, sollen sie über eine Form im Aufenthaltsgesetz, man nennt es Aufnahme aus dem Ausland stattfinden. Aber diese Aufnahme aus dem Ausland ja, wird sehr restriktiv angewandt. Deshalb können wir auch davon nicht sprechen, dass es über diese Koalition oder diese Nennung, diese Gesetzlage, die Situation sich ändert.
Soweit zur niederschmetternden Situation von minderjährigen Geflüchteten in Deutschland, die ohne Begleitung eines Vormunds hier angekommen sind und angeblich unter besonderem Schutz stehen. Und diese ganze mangelnde Perspektive in Sachen Familiennachzug muss ich hier auch noch auf die Spitze treiben, denn natürlich stellt sich noch die Frage, was denn passiert, wenn die jungen Menschen volljährig werden? Eigentlich können sie sich das ja auch selbst ausrechnen. Diese jungen Menschen können natürlich genauso abgeschoben werden, beispielsweise nach Afghanistan. Das war ja in letzter Zeit auch immer wieder Thema und dabei hat sich die Regierung auf die menschenunwürdigen Bürgerkriegszustände berufen, die pro Asyl auch in ihrem Bericht darstellten. Und die Regierung meinte dann auch noch im Angesicht der vielen zivilen Opfer von einigen sicheren Gebieten sprechen zu können, in die Menschen aus Deutschland abgeschoben werden können. Dass junge, unbegleitete, minderjährige Asylsuchende hierzulande eine Perspektive bekommen, ist nicht wahr. Minderjährigkeit ist in Deutschland nur scheinbar ein Schutz vor Abschiebungen in Fluchtländer. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Es gilt hier, einen breiten Widerstand zu bilden und auch die Rechte junger Heranwachsender immer wieder zu verteidigen.
Wir schauen hier in den Antifa-News auf eine Bekanntwerdung aus Halle. Vergangene Woche hat ein linkes Portal bekannt gemacht, dass der CDU-Stadtrat Christoph Bernstiel in Kontakt mit einem Mitglied der Kontrakultur Halle steht. Und die Kontrakultur, die bezeichnet sich ja als Ableger der identitären Bewegung, also einer neurechten Gruppierung. Genau diese Bekanntschaft der beiden hat dann auch die lokale Presse in Halle und Umgebung thematisiert. wie das da zusammenpasst und wie da zusammenkommt, was zusammengehört oder vielleicht auch nicht. Und vor allem über den Hintergrund der Kontrakulturhalle sprachen wir mit Thorsten Hanel vom Miteinander e.V.
Die Kontrakulturhalle ist sein Zusammenschluss bzw. ein Ableger der selbsternannten oder selbst sogenannten identitären Bewegung in Deutschland. Das ist eine Struktur von rechten bzw. rechtsextremen Akteuren, die seit einigen Jahren erst in Frankreich, dann in Österreich, lange Zeit in Deutschland auch virtuell. Das heißt, es gab viele Facebook-Gruppen, die sich unter dem Label positioniert haben, zusammengefunden haben. Die haben in dem Sinne agiert seit 2013 in etwa. Und seit ungefähr 2 Jahren mittlerweile ist es so, dass sie sehr offen auftreten, auch die sogenannte Kontrakultur in Halle, und zwar immer einer eindeutig rassistischen Auslegung. Das heißt, sie fordern die Remigration, was nichts anderes heißt, als Menschen abzuschieben. Und da geht es nicht um die Frage, straffällig oder nicht, sondern einfach Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind, haben ja nichts verloren, die sollen abgeschoben werden. Bestehen die Strukturen zum allergrößten Teil aus ehemaligen Nazikadern. Das heißt, ein überproportional hoher Anteil war früher aktiv in der JN, also in der NPD-Jugendorganisation. Ein anderer Teil kommt ganz klar aus den Kameradschaftsstrukturen. Und das sind eben auch die Leute, die dort das Sagen haben. Der nächste Teil ist der, dass es zum größten Teil studentisches Milieu ist.
Ja, soweit einer, der relativ häufig an dieser Stelle bei den Antifa-Nachrichten zu hören ist, Thorsten Hanel vom Miteinander e.V. über die Kontrakulturhalle. Kam auch schon öfter vor, hier an dieser Stelle. Warum nun? Nun, es gibt einen aktuellen Anlass. Vor ein paar Tagen ist öffentlich geworden, dass einem Stadtrat in Halle, der CDU-Politiker Christoph Bernstiel, der auch gerne mal im Bundestag sitzen möchte und Kandidat ist bei der Bundestagswahl, ganz offenbar Kontakte pflegt zu dieser Kontrakulturhalle. Dieser Christoph Bernstiel organisierte eine Veranstaltung der deutschen Sängerschaften zusammen mit Till Lukas Wessels, ein Mitglied der Kontrakultur. Das Bündnis Halle gegen Rechts hat in diesem Zusammenhang ganz klar gesagt, eine Zusammenarbeit mit diesen Nationalisten, die sollte vielleicht auch die CDU einstellen. Christoph Bernstiel selbst betonte, dass er gar nicht mit Rechtsextremen zusammenarbeite, aber doch mit Till Lukas Wessels von der Kontrakultur. Ein Widerspruch? Offensichtlich.
Ob sich jetzt Bernstiel und Till Lukas Wessels da irgendwie besonders mögen, ob die vielleicht bei den Begegnungen auch politisch diskutiert haben oder sowas, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Darum geht es auch nicht, sondern es geht genau um diese fehlende Abgrenzung, zumindest in Teilen der CDU, gegenüber diesem Burschenschaftsmilieu, in dem es zumindest Teile davon ganz offen rechtsextrem sind. So würde ich es jetzt mal vorsichtig beschreiben. Für mich ist klar, wenn man in so einer Sängerschaft zusammen ist, dann verbringt man viel Zeit, dann kennt man sich auch untereinander. Und dass Till Lukas Wessels Teil der Kontrakultur ist, ganz offen, ganz offensichtlich, das ist seit einer ganzen Weile klar. Nicht zuletzt ist er einer der Akteure, die von der Kontrakultur selber immer wieder plakatiert werden. Also sozusagen, wir zeigen ganz offen, wer wir sind, weil wir haben nichts zu verbergen. Wir sind Patrioten, so ungefähr betiteln die das dann immer. Er ist schon mehrfach bei AfD-Wahlveranstaltungen aufgetreten als Musiker. Er ist bei fast allen öffentlichen Aktionen der Kontrakultur dabei. Das heißt, es ist vollkommen klar, wofür er da steht. Der Verfassungsschutz sagt seit einer ganzen Weile, wir beobachten bundesweit die identitäre Bewegung. Wir beobachten auch, das sagt der Verfassungsschutz in Halle, die Kontrakultur, weil es dort einfach Schnittmengen und Überschneidungen und Leute aus der rechtsextremen Szene gibt. Das muss man wissen, wenn man sagt, okay, jemand, der als Bundestagskandidat für die CDU kandidiert, hat zumindest eine Nähe zu einer dieser Personen oder eine fehlende Distanz. Eine ähnliche Situation gab es eben schon mal vor 7 Jahren und da sind Bilder aufgetaucht, wo damals zwei Funktionäre der CDU, kann man schon sagen, auf regionaler Ebene, die bei offensichtlich sehr freundschaftlichen Feiern im Haus der Germania gemacht wurden. Das heißt, dort saßen zwei CDU-Funktionäre mit Leuten, die ganz klar Mitglied der Germania sind, die ganz klar für diese Ziele eintreten, die dort auch wohnen und so weiter. Und das Spannende ist, dass ich damals mit einem der beiden bei Korax ein Interview gemacht habe und eben auch gefragt habe, wie sie auch da gesagt, ich war ja nicht dabei. Ich weiß nicht, wie eng die Beziehungen sind, aber die Bilder sind offensichtlich. Dort sitzen Funktionäre der Germania zusammen mit ihnen und noch einem zweiten in dem Haus, offensichtlich bei einer Party. Und da wurde mir gesagt, ja, natürlich hat die CDU in Halle überhaupt nichts mit Rechtsextremen zu tun und das war nur eine private Party. Kann ich alles nicht beurteilen, aber es wurde gesagt, wir werden uns natürlich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und eben auch prüfen, ob es da Unvereinbarkeitsbeschlüsse und sowas gibt. Also da ist relativ viel versprochen worden. Und ich würde mal jetzt ganz grob im Vergleich dieser beiden Fälle sagen, da ist nicht viel passiert.
Ja, soweit Thorsten Handel von Miteinander e.V. zur Frage, ob die hallische CDU Kontakte zur nationalistischen Kontrakultur Halle pflegt. Die Antwort, ja.
Diesen Monat, am 22. und auch 23. April, steht Köln ein Ereignis vor, auf das es gut verzichten könnte. Es geht um den Bundesparteitag der Alternativen für Deutschland. Dieses Jahr soll dieser nämlich im Maritimhotel in Köln abgehalten werden. Die Vermietung an die AfD ist kein Einzelfall bei der Maritimhotelkette. Man könnte sagen, dass Räumlichkeiten im Maritim zu einem Stammsitz für Veranstaltungen der AfD geworden sind. Seit dem Jahr 2013 wird das Maritim immer wieder als Tagungsort zur Verfügung gestellt. Außerdem scheint es einem nicht verwunderlich vorzukommen, dass Köln der Austragungsort für den Bundesparteitag ist, wenn man in die Vergangenheit blickt.
In Köln haben sich seit dem ersten Hogesa rechte Großereignisse so ein bisschen gehäuft. Hogesa hat für Rechte scheinbar so einen Markierungspunkt gesetzt. Es hat ideologisch sicherlich den Grund, dass sich Köln so selbst immer sehr gerne als linksliberale Stadt inszeniert. Ja, also wenn man so möchte, als Toleranzstandort. Also Köln genießt den Ruf, sehr weltoffen zu sein und beispielsweise auch sehr viel Bewegungsfreiheit und Möglichkeiten für zum Beispiel homosexuelle Menschen zu bieten. Und für Rechte scheint es da nahe zu liegen, sich das irgendwie als Kampffeld auszusuchen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist die sexualisierten Übergriffe, die in der Silvesternacht 2015 geschehen sind, haben eine breite rassistische Berichterstattung ausgelöst. Und diese Berichterstattung ist natürlich auch in der Rechten rezipiert worden, also in der völkischen Rechten. Und da lag es für sie nahe, das als Diskursereignis für sich zu verwerten. Es hat tatsächlich europaweit Wellen geschlagen. Aus diesen Gründen hat sich nun jetzt die AfD das letzte von einer langen Reihe von Pegida, Hogesa und auch teilweise auch kleinere, wie soll man das sagen, abgrenzend zu Hogesa, Neonazis, die in einem höheren Maße organisiert sind als dieses Hooligan-Netzwerk um Hogesa, also Freie Kameradschaft. Ja, die AfD hat sich jetzt in diese Reihe rechter Großereignisse eingeordnet.
In der Vergangenheit wurde oft gesagt, man müsste mit der AfD auf dem Podium diskutieren, um sie so argumentativ im Dialog zu entlarven. Diese Handlungsweise erreicht jedoch nur, dass sie als demokratischer Dialogpartner anerkannt wird. Die Trennung der AfD in Konservative und Rechtsextreme ist laut verschärfter Rhetorik von Petri, Höcke und Co. irgendwo nachvollziehbar. Jedoch vergisst man dabei, dass es in der Debatte unter anderem nur darum geht, eine andere Strategie zu finden, um ihren rassistischen Output Gehör zu schaffen. Die Gefahr, die von der AfD ausgeht, ist eine Gefahr, die ernst zu nehmen ist.
Die Gefahr, die von der AfD ausgeht, ist, dass die rassistische Thesen, völkisch-autoritäre Thesen bis weit in die bürgerliche Mitte erreichbar machen und sozusagen Toröffner bieten mit ihren immer weiteren Einlassungen, Diskursverschiebungen nach rechts für die völkische Rechte. Ja, also wir haben ja so diese berühmt-berüchtigten Provokationen, beispielsweise von Frauke Petri, die dafür geworben hat, auf Geflüchtete zu schießen, die die Grenze überqueren. Oder wir haben die sehr bekannte Holocaust-relativierende und antisemitische Äußerung von Björn Höcke über das Holocaust-Mahnmal, also das sei ein Mahnmal der Schande. Also die AfD wirkt weit in die bürgerliche Mitte hinein, ja, also weil sie sich inszenieren kann in einer Abgrenzung von eben neonazistischen Organisationen. Ja, bei gleichzeitigem Aufgreifen völkischer und rassistischer Inhalte. Das ist die Wirkungsweise der AfD und das macht, würden wir sagen, die Gefahr von denen aus. Dass sie es aussprechbar machen, dass sie es anknüpfbar machen für eine breite Masse.
Ein Bündnis, welches unter anderem am 22. April zum Gegenprotest gegen den Bundesparteitag der AfD aufruft, ist das Bündnis Solidarität statt Hetze. Das Bündnis besteht aus der Kampagne Nationalismus ist keine Alternative und Köln gegen Rechts. Sie mobilisieren bereits im gesamten Bundesgebiet von Nordrhein-Westfalen. Das Ziel des Bündnis Solidarität statt Hetze ist es, den Parteitag der AfD mit zivilen Mitteln zu blockieren. Außerdem wollen sie die Proteste nutzen, um gemeinsam mit vielen anderen ein starkes Zeichen der außerparlamentarischen Linken zu setzen. Der Bundesparteitag der AfD scheint jedoch auch in ganz Köln die Menschen zu beschäftigen. Jan Sperling skizziert uns die Stimmung in Köln gegenüber dem kommenden Parteitag.
Man hat vor ein paar Monaten gesehen, dass sich zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen mit also sehr weitreichendem Einfluss, wie zum Beispiel die Karnevalsvereine, das mag für jemanden, der nicht aus Köln kommt, ein bisschen lustig klingen. Es klingt für mich auch ein bisschen lustig, aber die Karnevalsvereine sind tatsächlich irgendwie wichtige gesellschaftliche Institutionen, sozusagen das bisschen das Kulturgut auch von Köln. Und die haben sich sehr offen gegen die AfD positioniert. Und eines der beiden Bündnisse, die gegen die AfD zu Protesten aufrufen, KSSQ, da sind zum Beispiel die CDU und die Grünen und die SPD und die Katholische Kirche und noch weitere sehr große Organisationen drin. Und man hat zum Beispiel in der Vergangenheit gesehen, irgendwie, dass der Kölner Dom irgendwie, dass er die Lichter ausgemacht hat, wenn Pegida zum Beispiel gekommen ist. Also tatsächlich hat sogar der Stadtrat jetzt eine Empfehlung rausgegeben, dass man gegen die AfD demonstrieren sollte. Also es ist sehr breit Thema, es ist in der Lokalpresse Thema, es ist in der öffentlichen Debatte Thema. Es gibt eine allgemeine Stimmung gegen die AfD, die der auch, wo ich sagen würde, dass man merkt, dass das politisch was ist, wo die Schwierigkeiten mitbekommen.
Im Hinblick auf den Bundesparteitag der AfD hielt die Polizei in NRW am 31. März auch eine Pressekonferenz ab. Der Polizeipräsident Jürgen Matthies äußerte die Sorge, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen wird. Er stellte immer wieder die angekündigten Blockaden vom Bündnis Solidarität statt Hetze mit Aufrufen zur Gewalt gleich und forderte, dass diese absolut zu verhindern seien. Köln gegen Rechts betonte daraufhin, dass die Blockaden kein Aufruf zur Gewalt sind und keine Eskalation von den Menschenblockaden ausgehe. Zudem griff der Polizeipräsident Jürgen Matthies den kommenden Gegenprotest von der Kampagne Nationalismus ist keine Alternative an, indem er ihn mit den Auseinandersetzungen bei dem vergangenen Parteitag der AfD in Stuttgart verglich.
Also ich finde das ein bisschen frech. Also ich finde es sehr ärgerlich, dass die Polizei im Vorfeld bereits so große Anstrengungen unternimmt, unseren Protest zu kriminalisieren. Also insbesondere dieser Vergleich mit Stuttgart. Also in Stuttgart hat erhebliche Polizeigewalt gegen Antifaschistinnen stattgefunden. Also wir haben Berichte von Aktivistinnen, dass sie zum Teil stundenlang ohne Zugang zu Essen, Wasser und Toiletten festgehalten wurden. Die Polizei hat viele von ihnen körperlich misshandelt. Was wir tatsächlich nicht haben, ist bis heute eine Verurteilung gegen Demonstrierende. Wir würden also sagen, bei diesem Vergleich Stuttgart sollte sich die Polizei vielleicht lieber mal an die eigene Nase fassen, irgendwie bevor wir gleich wieder als Gewalttäter abgestempelt werden.
Auch betonte Jürgen Matthies, dass wenn es zu Ausschreitungen kommen sollte, auch friedliche Demonstranten von Repressionsmaßnahmen betroffen sein könnten. Dies schreckt jedoch die Mehrheit der Demonstranten nicht davon ab, an der Großdemonstration gegen den Bundesparteitag der AfD teilzunehmen.
Es gibt natürlich von der Polizei immer diesen Distanzierungsdruck auf die Leute, die nur demonstrieren wollen und nicht blockieren wollen. Oder es gibt so diesen Druck, sich dann von uns abzugrenzen. Bisher haben wir nicht den Eindruck, dass da drauf groß eingegangen wird. Also wir würden uns so ein Modell wünschen, im Prinzip wie bei Dresden Nazifrei, wo man dann alle zusammen am Ziel gearbeitet hat, den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Da würden wir jetzt auch sagen, das ist unser Ziel. Im Moment zeichnet sich das auch noch nicht ab, dass da die Polizei mit ihren Diskreditierungsversuchen allzu großen Erfolg hat, würde ich sagen.
Ich fasse für euch nochmal kurz zusammen. Die Alternative für Deutschland wird am 22. und 23. April ihren Bundesparteitag im Maritimhotel in Köln abhalten. Zum Protest gegen diesen Parteitag ruft das Bündnis Solidarität statt Hetze auf. Und wenn ihr an diesen Protesten teilnehmen wollt, dann findet ihr alle nötigen Informationen auf der Website des Bündnisses unter noafd-köln.org.
Soweit waren das die Antifa-News hier in den tagesaktuellen Magazinen am 6. April.